In der heutigen Folge ist Theresa Ackermann zu Gast. Sie ist Nervensystemcoach, Host des Podcasts Ruhepol und ehemalige Lean-Trainerin bei BMW. Wir sprechen über das wichtige Thema Fehlerkultur und wie sie wirklich wirkt, als gelebter Teil von Beziehung, Vertrauen und Selbstregulation. Theresa verbindet ihre beruflichen Erfahrungen mit Lean-Management und Methoden wie PDCA und FMEA mit tiefen persönlichen Erkenntnissen über psychologische Sicherheit, Selbstwahrnehmung und systemischen Zusammenhängen. Ein zentrales Thema der Folge, wie biografische Prägungen und Perfektionsdruck unser berufliches Handeln beeinflussen und wie wichtig es ist, diese Muster zu erkennen, um in Organisationen Räume für Echtheit zu schaffen. Theresa spricht offen darüber, wie sie selbst gelernt hat, aus Angst vor Fehlern auszusteigen und sich für einen menschlicheren Umgang mit Unsicherheit einzusetzen. Besonders spannend ihre Erfahrung aus dem konzernweiten Projekt zur positiven Fehlerkultur, das nicht auf neue Methoden, sondern auf die Beziehungsqualität im Team setzte. Mit der klaren Botschaft, Kultur entsteht nicht durch die Vermittlung von Methoden und Tools, sondern kann nur auf Basis einer guten Psychoedukation emotional verstanden und gemeinsam gestaltet werden. Abschließend gibt es wie immer drei spannende Tipps zum direkten Umsetzen in der eigenen Organisation. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Theresa Ackermann im Zufrieden arbeiten Podcast. Wir kennen uns aus dem Roundtable zum Thema psychologische Sicherheit. Du bezeichnest dich selbst als Nervensystemcoach, bist Trainerin und Expertin für Veränderungsprozesse und auch Expertin für das Thema psychologische Sicherheit, deshalb der Zusammenhang. Wir haben heute mal das grobe Thema gesetzt, Fehlerkultur. Da hast du in deiner Konzernvergangenheit einiges mit zu tun gehabt. Bin sehr gespannt auf deine Sicht. Ein paar Ideen habe ich ja schon im Roundtable mit auf den Weg bekommen. Ich glaube aber, da können wir heute noch deutlich tiefer einstellen. Magst du für die Personen, die dich noch nicht kennen unter den Hörerinnen und Hörern, vielleicht ein paar Worte zu dir verlieren? Wo kommst du her? Was waren so die wichtigsten Schritte in deinem Leben?
Ja, wo komme ich her? Also ich würde sagen, ich habe erstmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, nachdem ich halt Abitur gemacht habe. Und damals habe ich mich schon relativ früh mit dem Toyota-Produktionssystem beschäftigt. Das kam, weil ich einfach einen logistikorientierten Studiengang hatte und dann da auch über die Methoden gestoßen bin. Und dann hat mich das irgendwie damals fasziniert, weil ich einfach das Gefühl hatte, so viele Menschen sagen, dass sie eigentlich keine Lust haben, am Montag zur Arbeit zu gehen oder freuen sich dann total auf den Freitag. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das doch blöd. Und gerade im Toyota-Produktionssystem ist ja die grundsätzliche Idee, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich fand das immer total faszinierend und habe gedacht, ja, das ist eigentlich das, was ich mir auch wünsche als Arbeitswelt. Und somit habe ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, also Toyota Produktionssystem, habe dann auch ein Praktikum damals gemacht dazu und meine Diplomarbeit dazu geschrieben und bin dann auch direkt danach quasi erstmal in der Unternehmensberatung gewesen. Und mich hat das Thema Lean dann erstmal eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Das heißt, ich habe immer als Lean-Beraterin und später auch als Lean-Trainerin gearbeitet und darüber auch ja dann mehr und mehr Kontakt zum Thema Fehlerkultur bekommen. Weil natürlich gerade im Lean schauen wir ja oft, wie können wir Probleme strukturiert gut lösen. Da gibt es ja viele Methoden und Tools dazu, wie PDCA, FMEA. Aber am Ende ist auch diese Fehlerkultur ein wesentlicher Teil. Und somit habe ich mich damit, würde ich sagen, immer schon ein bisschen beschäftigt. Und was aber parallel auch war letzten Endes ist, dass neben der Arbeit war, dass meine Eltern vergleichsweise früh gestorben sind und ich einfach relativ früh dann auch angefangen habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, weil ich einfach 2011, da ist meine Mutter gestorben und mein Vater schon 2004 und gerade vor allem nach dem Tod meiner Mutter habe ich halt gesagt, ich möchte jetzt mal meine Kindheit aufarbeiten. Und dadurch würde ich sagen, habe ich immer mehr meine Selbstwahrnehmung von mir selber vertieft, immer besser mich selber verstanden und habe mich im Prinzip auch immer mehr mit Psychologie und psychologischen Themen auseinandergesetzt und auch immer mehr diesen Wunsch gehabt, dieses ganze Wissen auch mehr ins Unternehmen zu bringen, mehr dort auch leben zu können. Dadurch mich natürlich auch viel mit Führung beschäftigt und da steckt ja auch sehr viel Psychologie drin und habe das dann viele Jahre lang bei BMW gemacht, also von 2012 bis 2023 war ich bei BMW, eigentlich immer als Lean-Beraterin und Lean-Trainerin und auch Lean-Coach unterwegs. Und dann habe ich 2023 die Entscheidung getroffen, dass ich mich komplett selbstständig mache, weil ich einfach gemerkt habe, meine Begeisterung und Leidenschaft geht immer mehr dahin, wirklich mich mit diesen grundsätzlichen Themen, wie können wir eigentlich mehr Menschlichkeit im Businessleben, damit möchte ich mich eigentlich in Summe mehr beschäftigen, dass wir einfach mehr die Masken abnehmen, nicht mehr so viel Angst haben, dass wir irgendwie nicht richtig sind, so wie wir sind. Und es hat am Ende auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun, meiner Wahrnehmung nach. Und das ist so das, ist so grob mal mein Weg. Und jetzt bin ich seit 2023 als Coach und Trainerin selbstständig.
Da waren ja jetzt schon einige Schritte dabei. Wenn wir uns mal diesem Thema Fehlerkultur von Grund auf widmen. Mhm. Mit welcher Grundeinstellung bist du erstmal in die Unternehmenswelt gestartet? Was war so dein Ausgangspunkt, als du deine ersten Schritte gemacht hast, dachtest, so gehe ich mit Fehlern um oder das ist sozusagen meine Haltung zum Thema Fehler?
Ich glaube, dass das damals eigentlich mir gar nicht so bewusst war. Also wenn ich heute auf die Theresa damals zurückschaue, kann ich dir das sagen. Aber ich glaube, damals habe ich da gar kein Bewusstsein dazu gehabt oder wenig. Und ich würde sagen, ich bin grundsätzlich jetzt mal noch vor der Zeit, wo ich ins Unternehmen kam, sehr so geprägt, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, von der Schule her, aber vielleicht auch von meinem Elternhaus her, oh Gott, ich darf keine Fehler machen. Ich hatte zum Beispiel eine Stiefschwester, die hatte dasselbe Alter wie ich und wir waren in derselben Klasse. Das heißt, wir haben dieselben Klausuren geschrieben und wir waren immer 1:1 komplett vergleichbar. Und von dem war ich sehr für mich jetzt mal geprägt, weil sie oft bessere Noten hatte als ich. Und ich war oft eher so in diesem Ding, oh Gott, ich bin nicht gut genug und ich darf keine Fehler machen. Und in der Prägung bin ich auch ins Berufsleben gestartet, würde ich sehr stark sagen, dass ich schon einmal Angst hatte, gerade am Anfang, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, vielleicht auch meinen Job verliere. Und das war mir aber an der Stelle auch nie bewusst, sondern ich habe dann einfach immer versucht und habe auch einen starken und gut ausgeprägten Perfektionismus, ich selber, das einfach über andere Strategien, indem ich funktioniert habe, indem ich meinen Perfektionismus gut gelebt habe, indem ich aber auch, ich bin so ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist, also dementsprechend auch konfliktscheu, also immer zu gucken und zu fühlen. Also solche Menschen fühlen ja auch immer sehr gut, was braucht's, damit hier keine Konflikte entstehen und was braucht der Chef, damit er zufrieden ist. Also da war ich sehr gut drin und so habe ich das dann halt kompensiert.
Was war dann so der erste Kontaktpunkt? Ne, du hast ja vorhin von Lean gesprochen, dass das ganz viel mit Fehlerkultur, auch so mit kontinuierlicher Verbesserung zu tun hat. War das so dein erster Kontaktpunkt zum Thema strukturiertem Nachdenken über Fehlerkultur, über Fehler auch?
Ja, ich würde sagen, das war der erste und gleichzeitig habe ich mich aber immer eine Frage gestellt, weil was ich oft beobachtet habe, wenn ich jetzt in Unternehmen war, auch jetzt vorher schon, dass sehr viel, wenn wir über Lean Management sprechen, über Toyota Produktionssystem sprechen, sehen immer viele Menschen nur die Methoden, die Tools. Und ich habe das oft beobachtet, dass viele dann den PDCA sehen, die FMEA sehen, Pukkayoke jetzt für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen tiefer auskennen mit den Tools und auch sagen, okay, wir müssen jetzt haben wir einen Fehler, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir ein PDCA machen. Aber worüber sich eigentlich immer wenig ausgetauscht wurde und das war mir irgendwie auf so einer Ebene auch immer bewusst. Also ich würde mal sagen, bei mir war das früher so, ich habe oft viele Sachen innerlich erkannt, habe aber gleichzeitig gedacht, naja, aber wenn das nur ich fühle, dann ist das vielleicht ja doch nicht so wichtig. und ich habe damals immer innerlich erkannt, aber wir müssten doch auch darüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten und nicht nur über, jetzt müssen wir ein PDCA machen. Und habe das auch gemerkt, als ich dann hinterher ein Projekt zum Thema positive Fehlerkultur geleitet habe, dass viele dachten, wir reden jetzt über die Methoden. Also vielen war gar nicht klar, dass es jetzt mal gar nicht um die Methoden geht. Also wir haben dann immer am Anfang gesagt, passt auf, die Methoden, die können wir alle hoch und runter. Jetzt geht es wirklich um unsere Zusammenarbeit und wie wir mit Fehlern umgehen. Also wirklich um Kultur.
Bevor wir in das Projekt eingehen, vielleicht für alle, die damit nichts anfangen können, PDCA, einmal bitte ganz kurz, wenn es möglich ist, in wenigen Sätzen kurz abholen, was ist damit gemeint?
Ja, vielleicht PDCA, ich habe ja jetzt drei Worte gesagt, PDCA, FMEA und Pukkajoke habe ich genannt. Also es gibt einmal eine präventive Methode, das ist der FMEA, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Das ist quasi eine präventive Fehlermethode, die ich quasi nutze, um vorher zu schauen, welche Fehlermöglichkeiten hat denn der Prozess, um dann halt gegebenenfalls Gegenmaßnahmen dafür in den Prozess zu bringen. Und der PDCA, der steht eigentlich für Plan, Do, Check, Act. Und das ist quasi eine Methode, mit der ich dann reaktiv, dann wenn wirklich ein Fehler passiert ist, dann in einen strukturierten Problemlöseprozess hineingehe. Und Pukkajoke ist dann letzten Endes eine Möglichkeit zu verhindern, dass Fehler überhaupt entstehen können. Also da unterscheidet man auch harte, weiche Pukkajoke. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr reingehen. Aber ein hartes Pukkajoke, um mal ein praktisches Beispiel zu machen, was mich mal gerettet hat, ist zum Beispiel, ich bin früher immer Dieselfahrzeuge gefahren und BMW hat auch nur Dieselfahrzeuge immer in seinem Fuhrpark gehabt. Mhm. Und dann irgendwann hatte ich mal einen Benziner und ich habe aber null drauf geachtet, weil ich habe ja immer Diesel getankt. Und was halt nicht funktioniert, ist Diesel in den Benziner zu tanken. Das geht einfach nicht. Und einen Tag bin ich halt zur Tankstelle gefahren, wollte tanken, wollte wie immer Diesel tanken und es ging nicht. Das ist ein hartes Pukkajoke. Ich konnte den Dieselstutzen nicht in den Benziner reinmachen. Und dementsprechend hat mich das letzten Endes davor bewahrt, dass ich falsch getankt habe.
Okay, und den großen
andersrum geht es leider. Genau. Andersrum geht es leider. Also es ist nicht ganz ein hartes Pukkajoke, aber der eine Fall zumindest ist ausgeschlossen.
Okay. Was ich spannend finde an dem, was du eben erzählt hast, ist, dass man ja grundsätzlich erstmal bei allen genannten Methoden davon ausgeht, dass es Fehler gibt und sie definitiv passieren. Also sie sind Teil des Prozesses. Ne? Du hast ja gesagt, man schaut sich an, welche Fehler können im Rahmen des Prozesses auftreten. Da würde man jetzt erstmal davon ausgehen, da muss man die ja sofort rausnehmen. Aber das ist ja nicht gemein. Ne? So wie du es beschrieben hast, geht es ja darum, sich darüber im Klaren zu sein, diese Fehler könnte es geben. Damit leben wir aber erstmal. Ist das korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also letzten Endes gibt es Untersuchungen dafür, wie viel Fehler eigentlich passieren. Und man sagt tatsächlich, dass 3 bis 5 Fehler pro Stunde jedem Menschen passieren. Jetzt ist natürlich aber erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Fehler? Also die Frage wurde mir auch sehr oft gestellt. Da gibt es jetzt zum Beispiel nach ISO auch eine Definition dazu. Also mal ganz grob und ganz kurz. Das ist quasi eine Abweichung von einem Ziel, einem Standard oder einem Sollzustand. So ganz grob. Ich habe es vielleicht jetzt nicht hundertprozentig, aber letzten Endes eine Abweichung. Das ist erstmal ein Fehler und das muss ich ja tatsächlich erstmal überhaupt für mich bewusst haben. Was ist überhaupt ein Fehler? Ist ein Fehler, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mein Glas hier umschütte? Das ist ja dann schon wieder ein Graubereich. Ist das jetzt wirklich ein Fehler oder nicht? Oder ist es erst ein Fehler, wenn ich mein Glas über meinen Computer umschütte, weil ich dann wirklich ein Problem habe? Also auch da ist schon die Frage, was genau ist ein Fehler? Darüber müssen wir uns erstmal im Klaren sein. Und deine Frage war jetzt sag nochmal genau deine Frage.
Die Frage war, ob ich es richtig verstanden habe, dass man erstmal in jedem Prozess davon ausgeht, dass Fehler passieren. Du hast gesagt, jede Person macht schon mal 5 Fehler im Rahmen einer Stunde. Das heißt, das sind ja so die individuelle Betrachtung, aber wir haben jetzt eben von Prozessen gesprochen. Ne? Also in einem Prozess tauchen Fehler auf, die schauen wir uns im Idealfall vorher an. Wenn es dann tatsächlich zu einem Fehler kommt, wie auch immer definiert, dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Das wären so die beiden. Ne?
Ja, genau. Und ja, wir gehen davon aus, einfach dadurch, dass diese 3 bis 5 Fehler uns pro Stunde passieren als Menschen, gehen wir einfach davon aus, dass wirklich Fehler passieren. Die Frage, die ich wichtig finde, sich in dem Zusammenhang immer zu stellen, ist, über was für einen Prozess reden wir denn? weil es gibt ja Prozesse, da ist es extrem schlimm, wenn Fehler passieren, weil es vielleicht um Leib und Leben geht. Deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass wenn man sich mit Fehlerkultur beschäftigt, kann man viel lernen von der Luftfahrt, also von, ja, letzten Endes von Flugunternehmen, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, das ist ungefähr einer der schlimmsten Dinge, die passieren kann, weil einfach dann meistens sofort alle Insassen sterben. Es ist selten, dass jemand überlebt. Dasselbe Atomkraftwerke. Die haben auch meistens eine sehr durchdachte Fehlerkultur. Also das heißt, es hängt sehr stark von meinem Prozess ab. Jetzt gibt es vielleicht andere Prozesse und das finde ich auch total wichtig. Da will ich vielleicht Fehler bewusst haben, weil ich vielleicht eine Innovationsabteilung bin. Und Innovationen entstehen oft nicht daraus, dass wir irgendwie was tun, was wir schon kennen, sondern ich will vielleicht eher ins Experimentieren gehen. Ich will bewusst sagen, wir müssen hier was ausprobieren. Wir müssen vielleicht auch Fehler haben und hinterher feststellen, okay, das Experiment hat mir jetzt gar nichts gebracht. Aber trotzdem haben wir vielleicht gelernt, dass es mir nichts gebracht hat. Und zumindest auch das ist ein Schritt nach vorne. Auch wenn man es erstmal vielleicht nicht sofort so bewerten würde. Aber das finde ich mega wichtig, weil es gibt tatsächlich auch viele Erfindungen in der Vergangenheit. Also das eins der bekanntesten Beispiele ist das Penicillin, die wirklich aufgrund von einem Fehler erfunden worden sind. Also beim Penicillin damals hat man vergessen, einen Versuchsträger in den Kühlschrank zu stellen. Und daraufhin ist erkannt worden, dass da irgendwie was passiert, womit man nicht gerechnet hat. Und dann ist Penicillin erfunden worden. Und da finde ich es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was ist es für ein Prozess.
Das heißt, wenn wir uns Fehler anschauen, müssen wir uns den Kontext anschauen, ne, und ein bisschen anschauen, was ist sozusagen die Folge daraus, wenn der Fehler passiert. Ne? Beim Flugzeug hast du gesagt, relativ schlimm. Ich schätze mal so Pharmaindustrie, da macht es auch Sinn, dass das alles glatt läuft. Atomkraftwerke hast du genannt. Ne? Also insgesamt ganze Medizintechnik. Ne? Da ist ja auch ein ganz anderer Druck dahinter, ne? Wenn da jemand zu Schaden kommt, ne? Da sind da ganz andere, ne?
Also. Und da vielleicht auch noch ein Beispiel von BMW reinzumachen, wenn ich jetzt in einem Prozess bin, wo die Bremse zum Beispiel montiert wird, ja, da ist es auch total wichtig und dann nimmt man vielleicht auch mehr Geld in die Hand und sagt, okay, da ist es uns besonders wichtig, den Prozess abzusichern. Bei anderen Sachen ist es uns vielleicht auch nicht so wichtig, weil oft ist es einfach auch so, dass Fehlerprävention auch vielleicht mehr Geld kostet oder mehr Zeit braucht. Und dann muss man ja immer abwägen, will ich das ausgeben oder nicht.
Faktisch eine Orientierung so ein bisschen am Risiko für Mensch, aber vielleicht auch für die Organisation, welche Stufe an Fehlerprävention geht man da ein. Ne? Also beim Auto kann ich mir super gut vorstellen, ob die Heckklappe automatisch hoch und runter geht und das funktioniert mal nicht, hat relativ wenig Auswirkungen auf Sicherheit und auch wahrscheinlich würde, wenn es da einen Fehler gibt, BMW keinen wahnsinnigen Schaden davon tragen. Wenn der Airbag nicht aufgeht im entscheidenden Moment, dann könnte es eine Klage hageln, aber gleichzeitig ist es natürlich auch möglicherweise ein Menschenleben, was dabei zu Schaden kommt und das ist ja wahrscheinlich relativ, auch bei BMW relativ hoch in der Bewertung.
Ja, absolut, genau so.
Wenn ich mich recht erinnere an unseren Austausch im Rahmen des Roundtable Psychologische Sicherheit, da haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Fehlerarten auseinandergesetzt, ne? So als zweite Einschätzung, wie wir damit umgehen. Du bist ja eben auch so ein bisschen schon drauf eingegangen. Du hast gesagt, es gibt Kontexte, da will man Fehler haben im Sinne eines Experiments. Was gibt's noch für Situationen, wo man entweder einen Fehler möchte oder eben Fehler auf jeden Fall vermeiden möchte?
Also es gibt letzten Endes, wenn wir jetzt mal drauf schauen auf die Fehlerarten, dann gibt es letzten Endes drei Fehlerarten. Also das sind einmal Produktfehler, Prozessfehler und Verhaltensfehler. Und ob ich jetzt letzten Endes den Fehler vermeiden will oder nicht, hängt sicherlich immer vom Produkt ab, für das ich da an der Stelle verantwortlich bin. Also da würde ich immer schauen auf das Produkt. Und vielleicht, um da auch noch mal tiefer reinzugehen, was ist jetzt ein Produkt, was ist ein Prozess, was ist ein Verhaltensfehler? Ein Produktfehler wäre halt genau das, was wir eben beschrieben haben. Ich habe jetzt vielleicht irgendwie die Heckklappe, die nicht sauber auf und zu geht. Das wäre ein Produktfehler. Das heißt, Produktfehler sind oft relativ leicht messbar. Die kann ich gut transparent machen. Da gibt's meistens irgendwelche Spezifikationen, Toleranzen und so weiter und so fort, die mir letzten Endes auch sagen, ist das Produkt jetzt IO oder NIO? Das heißt, die Fehler sind eigentlich sehr, sehr klar. Produkt IO, NIO, das ist Produktfehler oder nicht. So, und dann geht es zu den Prozessfehlern. Da wird es manchmal schon schwammiger, weil da ist halt natürlich die Frage, ist der Prozess überhaupt beschrieben? Gibt es überhaupt einen Standard? Und da ist natürlich auch, wenn ich eine Prozessbeschreibung und einen Prozessstandard habe, das macht natürlich nur Sinn, wenn ich wirklich einen Prozess habe, der wiederholend stattfindet. Ja, wenn ich jetzt einen Prozess nur alle 3 Jahre einmal mache, brauche ich da keine Prozessbeschreibung unter Umständen dafür. Zumindest nicht, um Fehler zu vermeiden, sondern vielleicht nur, weil ich sage, sonst muss ich mich in 3 Jahren wieder daran erinnern, was ich da überhaupt machen muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir halt eher diese Standards nutzen für wiederholende Prozesse. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn ich jetzt einen wiederholenden Prozess habe und der doch trotzdem relativ selten im Jahr ist, kann es auch manchmal sein, dass man sagt, ich habe da jetzt trotzdem keinen Standard für, weil ist vielleicht Aufwand Nutzen nicht gegeben. Also solche Sachen muss man einfach auch immer schauen. Und ansonsten ist halt ein Prozessfehler immer dann, wenn sich dann halt auch nicht an diesen Standard gehalten wird. Also angenommen jetzt, keine Ahnung, mich ruft jemand an und ich kriege irgendwie einen Auftrag oder so und eigentlich müsste ich den sofort im System erfassen, aber weil ich dann sofort den nächsten Auftrag kriege, Anruf kriege und der mich irgendwie ablenkt, übernehme ich das nicht sauber ins System, sowas. Das wäre jetzt so ein klassischer Prozessfehler, weshalb dann vielleicht eine Buchung nicht sauber im System übernommen wird. Also das wäre so ein klassischer Prozessfehler, der passieren kann. Und dann Verhaltensfehler. Die sind dann schon oft noch schwammiger. Also je weiter wir vom Produkt kommen, ist es letzten Endes auch eine schwierigere Sache, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand zu spät kommt zu einem Meeting, ist das jetzt ein Verhaltensfehler oder nicht? Oder wenn jetzt jemand angenommen, ich mache jetzt einen Fehler und derjenige macht mich total zur Sau, ist das jetzt ein Fehler oder nicht? Und das ist einfach die Frage, wo es gerade beim Thema, wenn wir jetzt über Fehlerkultur sprechen, wo man sich halt auch als Unternehmen darüber austauschen darf, was ist denn eigentlich im Verhalten das, was wir eigentlich normalerweise haben wollen? Ist uns Pünktlichkeit wichtig? Wie gehe ich damit um, wenn ich nicht pünktlich bin, schreibe ich dann vielleicht eine kurze Teams-Nachricht oder so? Also, dass man sich über solche Sachen halt wirklich klar auch austauschen. Ich meine, bei manchen Sachen ist es vielleicht auch einfach und profan, jetzt das Thema Pünktlichkeit. Aber bei manchen Sachen wird es dann halt auch herausfordernder. Also, ich habe ja dieses Projekt geleitet und wenn ich mich mal erinnere, hatte ich mal einen Workshop in einem Kreis von Führungskräften, die zusammengearbeitet haben und die haben auch über Fehlerkultur sich ausgetauscht. Und dann haben sie halt schon gesagt, dass es ja dann auch darum geht, dass sie als Führungskraft ihren Mitarbeitern ihre eigenen Fehler zugeben. Und dann hat der eine schon gesagt, so, boah, das ist aber schon heftig, das weiß ich aber nicht, ob ich das kann. Und ich meine, ich finde das immer erstmal wichtig, hey, cool, dass der es ausdrückt und dass er das sagt, weil das haben wir natürlich alle auch diese Ängste. Was passiert, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern gegenüber einen Fehler zugebe? Und sich halt genau über diese Sachen halt auch auszutauschen, das hat dann wieder viel mit dem Thema Verhaltensfehler zu tun.
Das heißt, bevor wir als Unternehmen bestimmen, das ist jetzt ein Fehler oder das ist kein Fehler, bräuchten wir erstmal eine festgeschriebene Norm für ein bestimmtes Verhalten. Oder wir müssen im Nachgang eine Norm festschreiben, sodass das dann zukünftig als Fehler oder als Verhaltensfehler festgelegt werden könnte. Ne? Also ich stelle es mir so vor, eine Person kommt zu spät, das war ja eben das Beispiel. Aber sagen wir mal, unternehmenskulturell ist es so, dass man immer Meetings bis zur vollen Stunde plant und sie beginnen immer zur vollen Stunde. Ne? Also jetzt mal so als Beispiel. Da ist ja sozusagen vorprogrammiert, halt. Dass es auf keinen Fall möglich ist, dass man pünktlich kommt, wenn man in dem anderen Meeting, wenn es tatsächlich die volle Zeit brauchen sollte, was ja häufig der Fall ist, vielleicht sogar länger, kommt man per se zu spät. Ist das jetzt ein Verhaltensfehler oder wie würdest du das einordnen? Person kommt zu spät, ist aber in dem anderen Meeting bis zum Ende geblieben.
Also ich finde es halt wichtig, darüber im Dialog zu sein und an der Stelle wirklich miteinander darüber zu sprechen, wie wollen wir das handhaben, weil diesen Konflikt habe ja meistens nicht nur ich, sondern die anderen auch, die haben ja dasselbe Problem, sodass wir dann halt bewusst entschließen wir, dass wir unsere Meetings 5 Minuten früher alle enden und dementsprechend dann diese Zeit haben oder beschließen wir, dass 3 Minuten zu spät kommen noch tolerierbar ist, keine Ahnung, oder definieren wir noch was ganz anderes, also auch das, ne? Also das finde ich total wichtig, ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, zumindest aus meiner Rolle heraus, ich war ja immer eher beratend verantwortlich, da mhm. irgendwelche Vorgaben zu machen, sondern eher wirklich zu sagen, findet ihr heraus, was für euch in der Zusammenarbeit am besten ist. Und da kann es natürlich trotzdem manchmal auch sinnvoll sein, weil wenn wir jetzt sagen, wir hören immer 5 Minuten vorher auf und wir machen das, aber meine ganzen Schnittstellenpartner nicht, dann ist mir auch nicht wirklich geholfen. Dann kann es natürlich sinnvoll sein, auch den Kreis irgendwann mal größer zu ziehen und zu sagen, hey, da brauchen wir jetzt vielleicht auch mal einen Dialog mhm. auch mit den Schnittstellenpartnern zum Beispiel. Aber trotzdem finde ich immer wichtig, dass das wirklich gemeinsam sowas besprochen wird und dann gemeinsam entschieden wird, auch von den Führungskräften, damit die das dann auch wirklich vorleben können.
Jetzt haben wir eben uns 3 Fehlerarten angeschaut. Ne? Du hast gesprochen von Produktfehlern, Prozessfehlern und von Verhaltensfehlern. Warum brauchen wir diese Unterscheidung und wie unterscheidet sich möglicherweise der Umgang mit Fehlern? Gehen wir mal davon aus, wir haben bei allem eine verletzte Norm oder eine Abweichung von Festlegungen und es liegt ein tatsächlicher Fehler vor auf allen 3 Ebenen. Wie würden wir damit umgehen?
Also ich finde halt generell wichtig bei Produktfehlern, da wirken dann halt wirklich diese Methoden, von denen wir eben gesprochen haben, also PDCA, FMEA und so weiter. Und bei Prozessfehlern eigentlich ganz genauso. Da wird es manchmal ein bisschen schwammiger und schwieriger, aber auch sich da bewusst zu machen, okay, da sind die Methoden anwendbar, aber da wird es oft auch schwieriger, sie umzusetzen, weil da einfach auch viel im Prozess oft passieren kann. Und was man einfach auch herausgefunden hat, ist, dass wenn mal so wirklich ein großer Fehler passiert, also mal so ein GAU, so ein größter anzunehmender Unfall oder so, dann ist es meistens so, dass es eine Aneinanderreihung von verschiedenen Fehlern gibt. Also dass nicht nur ein Produktfehler passiert ist, sondern auch ein Prozessfehler, auch ein Verhaltensfehler. Und das heißt, Produkt- und Prozessfehler, da sind wir eher auf der Methodenseite. Und bei den Verhaltensfehlern sind wir eher beim Thema Kultur. Und da geht es eher darum, auch zu gucken, okay, wie wollen wir denn unsere Kultur entwickeln? Was brauchen wir denn für eine Kultur, um halt mit Fehlern gut umzugehen? Weil wir reden jetzt viel davon, Produkt, Prozess, Verhaltensfehler, aber dafür muss ja ein Fehler erstmal transparent sein. Was mache ich denn mit einem Fehler, der mir gar nicht transparent gemacht wird, weil ein Mitarbeiter Angst hat, dass er sanktioniert wird und so weiter und so fort. Also das heißt, Fehler werden ja nicht unbedingt immer transparent und das hat ja auch was mit Verhaltensthemen meistens zu tun, warum Menschen Angst haben, Fehler transparent zu machen. Und deshalb war mein Fokus gerade auch beim Thema Fehlerkultur hinterher wirklich eher auf dieser Verhaltensebene, sich bewusst zu machen, was passiert denn in uns, also in mir als Mensch, was passiert in mir als Mensch, wenn ein Fehler passiert? Und dann haben wir gar nicht mehr so stark diese Unterscheidung reingenommen, Produkt, Prozess, Verhaltensfehler, sondern wirklich eher sich bewusst zu machen, egal jetzt, was für ein Fehler passiert, was passiert in mir, Theresa, wenn mir jetzt irgendwie, ich stelle fest, ich habe eine E-Mail geschickt und irgendwie ein falsches Datum drin und irgendwie haben jetzt schon 3 Leute damit weitergearbeitet und ich habe irgendwie, ne, sagen wir mal jetzt als Beispiel, dann, was passiert dann in mir in dem Moment, wo ich das feststelle? Und darum geht's mir viel mehr, dass wir mehr und mehr herausfinden, okay, was passiert dann? Ich fühle Scham, ich merke irgendwie, dass es in mir, dass mir unwohl wird, dass ich Angst habe, dass die anderen jetzt böse auf mich sind, dass die enttäuscht sind und je nachdem, was die für eine Rolle haben, wenn es mein Chef wäre, jetzt mal als Beispiel, hätte ich vielleicht Angst, dass der jetzt mir nicht mehr Verantwortung überträgt und all diese Muster sich halt bewusster zu machen. Darum geht's mir als erster Schritt, weil wenn wir schon wieder darüber nur reden, okay, wie verhalten wir uns denn rund um Fehler, dann ist das immer schön, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, noch eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich mitzubekommen in der Selbstwahrnehmung, wie reagiere ich denn auf Fehler, um dann halt für mich mitzubekommen, okay, und ist es eigentlich so, wie ich mich da rundherum verhalten will? Verhalte ich mich teilweise vielleicht auch so, weil das System so komisch ist? Also wenn ich jetzt darüber spreche zum Beispiel, dass ich dann Angst habe, meinen Fehler transparent zu machen. Da kennen wir vielleicht alle, dass es das Bereiche gibt in unserem Leben, da fällt uns das vielleicht leichter und in anderen Bereichen vielleicht nicht. Und da halt auch herauszufinden, okay, in dem Bereich fällt es mir leicht, in dem Bereich nicht. Oder bei dem Chef fiel es mir leicht, bei dem Chef fiel es mir nicht leicht. Und dann halt sich da immer bewusster zu werden, was passiert da eigentlich in mir rund um Fehler. Weil am Ende werden ja nur unsere alten Erfahrungen da angetriggert. Unsere alten Erfahrungen wieder die ich damals in der Schule gemacht habe.
Ja, also das ist spannend. Also ich glaube, wir tragen da ja alle so ein bisschen in Teilen einen ähnlichen Rucksack, was so unsere Erfahrung aus der Sozialisationsgeschichte angeht, mit unterschiedlichsten Ausprägungen, genau. Unterschiedlichsten Einflüssen, die sich nachher, ne, also bis hin zu Traumata, die dahinter liegen können. Wie kriegen wir das im Organisationskontext an die Oberfläche? Also ich stelle es mir jetzt erstmal so vor, du hast ja jetzt eben von Gefühlen gesprochen, von darüber sprechen, was macht es mit mir? Wie kriegen wir das hin? Habt ihr das bei BMW geschafft, auf diese Ebene zu kommen, auch auf einer breiteren Fläche? Oder ne, ich stelle es mir so vor, da sind jetzt erstmal 1000 Menschen in meinem Umfeld, die ich gerade zu einem konstruktiven Umgang mit Fehlern bewegen möchte, die alle mit diesem Sozialisationspäckchen gekommen sind. Ne? Fehler gibt erstmal, wird ein Strich neben gemacht, ja. Ein roter, und drunter schreiben wir, genau. Schreiben wir Note 5. Mit dem Mindset, ein blödes Wort jetzt, aber mit dieser Haltung zum Thema Fehler komme ich erstmal in die Organisation rein. Das ist doch ein wahnsinniges Brett, das aufzubrechen.
Es ist ein wahnsinniges Brett, und das ist, glaube ich, auch das, was wir von Beginn an gesagt haben, weil was ich für ein Muster immer bei BMW erkannt habe, ist, dass viele Führungskräfte oft irgendein kulturelles Thema hatten und mit einer guten Absicht das ins Unternehmen bringen wollten und dann aber oft delegiert haben. Mhm. Und das Erste, was wir damals gemacht haben, und ich weiß noch, wir waren mega nervös, weil wir dachten, sie delegieren sonst immer alles. Aber wir haben denen vorgeschlagen, als wir dieses Projekt, wir sind da auch so ein bisschen dran gekommen wie die Jungfrau ans Kind. However, die Geschichte erzähle ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir plötzlich dieses Projekt und waren alle total begeistert. Und dann haben wir halt gepitcht und gesagt, okay, wenn ihr es wirklich, wirklich ernst meint, dann fangt ihr aber mit euch an. Und haben halt auch denen gesagt, ihr seid genauso geprägt. Ja, ihr macht genau das, dass ihr, wenn ein Fehler passiert, euch schämt oder dass ihr denkt, der andere ist schuld. Ja, also da passieren ja, oder manchmal lachen wir auch einfach, wenn ein Fehler passiert, wenn der nicht, ne? Ich meine, ups, die Pannenshow früher, das war, manche Menschen haben das jede Woche geguckt. Gehörte aber einer meiner Geschwister hat das jede Woche geguckt und hat sich da eine Stunde lang totgelacht. Wir lieben es halt auch, uns über die Fehler von anderen Menschen lustig zu machen. Und wirklich erstmal finde ich es mega wichtig, dass die Führungskräfte wirklich selber sagen, ja, okay, und ich schaue da für mich genauso hin. Das ist so mal das Erste, was wir gemacht haben. Und dann auch dieses Bewusstsein, das ist kein Prozess, den ich heute starte und dann am 31.12., also wir nehmen jetzt gerade im November auf, schon beendet habe, sondern wenn ich das machen will, dann ist das wirklich ein längerfristiges Ding, weil wir einfach, und das haben wir tatsächlich dann auch gemacht, wir haben dann Workshops mit allen Führungskräften gemacht, also nachdem wir wirklich initial einen Workshop mit der höchsten Führungsebene gemacht haben, haben wir dann diesen selben Workshop mit allen Führungskräften durchgeführt, also quasi auch immer in kleinen Gruppen, maximal 12 Teilnehmer war immer so die grundsätzliche Idee, und haben diesen Workshop durchgeführt, und da haben wir das Wichtigste erstmal gemacht, dass wir halt erklärt haben, was passiert eigentlich in uns Menschen im Gehirn und im Nervensystem, wenn ein Fehler passiert. Weil das, ich meine, dir ist das vielleicht relativ klar, aber ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich das erkläre, dass die Menschen auch total erstmal entlastet sind und merken, ah, okay, mit mir ist ja gar nichts falsch, sondern es ist irgendwie normal, dass ich irgendwie dann so und so reagiere. Also wirklich erstmal dieses Psychoedukation, erstmal erklären, was passiert in uns, damit wir erstmal uns selber besser verstehen, aber dann am Ende ja auch die Menschen um uns herum. Und das heißt, wir haben versucht, da erstmal mit denen, ja, so eine, ich würde mal sagen, über Workshops so ein Grundverständnis reinzubekommen. Und dann habe ich aber immer gesagt, oder das ist etwas, was mich immer schon lange beschäftigt, ist Wirksamkeit. Wie werden wir wirklich wirksam? Weil meine Erfahrung auch als Trainerin ist immer wieder, du machst dann einen Workshop, dann sind alle begeistert, alle klatschen, du kriegst ein super Feedback. Aber dann halt 3 Monate später, wenn du dann mal vorbeigehst und fragst, ja und, was hat sich jetzt verändert? Ja, dann hat sich oft auch wenig verändert, wenn du nicht dranbleibst. Und deshalb haben wir halt gesagt, das Allerwichtigste, was jetzt passieren muss, ist, dass ihr das in euren Alltag bringt. Und wie ihr das in euren Alltag bringt, müsst ihr entscheiden. Und dann haben wir eher verschiedene Ideen von Formaten gehabt. Wie könnt ihr das machen? Ihr könnt vielleicht sagen, einmal im Quartal machen wir einen Impuls in unserem Führungskreis, und wir aus dem Team stellen uns auch für so Impulse zur Verfügung. Oder wir hatten zum Beispiel ein Format in unserem Team, weil du darfst dir vorstellen, als wir damals mit dem Projekt angefangen waren, war gerade Corona mittendrin. Und wir waren ein Projektteam. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr nicht einmal persönlich gesehen und nicht einmal persönlich getroffen. Mhm. Und dann habe ich damals, weil ich habe das Projekt geleitet, auch überlegt, ja, wie schaffen wir das denn jetzt auch, dass wir als Projektteam so ein bisschen näher zusammenwachsen? Und dann haben wir ein Format entwickelt, dass wir uns alle 2 Wochen, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde nur wie so auf so einen virtuellen Kaffee getroffen haben. Und dann haben wir uns über Fehler ausgetauscht und haben einfach erzählt, was ist mir zuletzt für einen Fehler passiert und wie ist es mir damit ergangen? Oder was habe ich vielleicht bei anderen Menschen für einen Fehler beobachtet und wie bin ich damit selber umgegangen? Und haben so Formate zum Austausch einfach. Es war mega gut. Ich weiß noch genau, ich habe diesen Termin alle 2 Wochen eine halbe Stunde geliebt, weil wir so zusammengewachsen sind. Einfach indem jeder transparent und ehrlich erzählt hat, wie es ihm mit Fehlern geht. Und ich weiß noch, wie ich den einen Tag morgens aufgestanden bin und ich hatte vergessen, meinen Wecker zu stellen. Genau an dem Tag, wo wir den Termin hatten. Ja, und dann war es gar nicht schlimm. Ich war nicht zu spät oder so. Aber ich habe gemerkt, wie in mir alles hochgegangen ist. Und dann bin ich in den Termin und dachte, ah ja, ich habe jetzt heute eine super Geschichte zu erzählen. Und dann ist an dem Tag unser Mentor, mein damaliger Chef, mit in den Termin gekommen. Und habe ich gleich gemerkt, wie mein Muster anging, oh Gott, jetzt ist auch noch der Chef da. Obwohl ich mich mit dem super verstanden habe, habe ich einfach gemerkt, mein Obrigkeitshörigkeitsding springt an und hat dann noch mehr Scham jetzt zu erzählen, dass ich verschlafen habe. Eigentlich eine Kleinigkeit, eigentlich ein kleiner Fehler, nicht weiter schlimm, aber trotzdem irgendwie in dem Moment habe ich mich geschämt, das auch zu erzählen und gleichzeitig dann zu hören oder mitzubekommen, wie der Chef sagt, ach Theresa, das passiert doch jedem Mal. Das war halt einfach so, naja, stimmt, das passiert doch jedem Mal so. Und dann hat es mir total geholfen, mich darüber auszutauschen. Und so hatten wir halt, ich will jetzt gar nicht in alle Formate, aber so hatten wir halt verschiedenste Ideen, was die Führungskräfte für Formate in ihren Alltag integrieren können, um mehr und mehr darüber in den Austausch zu kommen. Und wie, ob das dann mehr oder weniger gelungen ist, hängt natürlich auch wieder von den Führungskräften ab, ne? Wie viel wollen die an den Themen arbeiten? Aber ich glaube, das Thema haben wir immer bei den Kulturthemen.
Wenn du diese Erfahrung jetzt so mit reinnimmst in so eine Bewertung, würdest du sagen, es macht Sinn, wenn man mit dem Thema startet, dass man erstmal schaut, dass man auf seiner Ebene bleibt, weil es einem da möglicherweise einfacher fällt, weil bestimmte Themen wie Obrigkeitshörigkeit, vielleicht auch Bewertungssysteme, die in der Organisation sind, die davon abhängen, ne, wo man dann vielleicht deswegen Hemmungen hat, sich zu äußern. Würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, startet erstmal auf eurer Ebene, um diese Hemmnisse auszuklammern erstmal, um einen Start zu machen, die kann man ja später immer noch wieder mit reinnehmen. Oder würdest du sagen, dann hemmt das nachher, weil man dann weggeht davon, sich tatsächlich ernsthaft mit dem zu beschäftigen, was sozusagen auf psychischer Ebene passiert, wenn man einen Fehler gemacht
hat. Ich finde, dass das immer sehr stark auch von der Reife der Organisation abhängt. Also je mehr Menschen irgendwie da sind, die schon auch ein Bewusstsein darüber haben, dass es okay ist, dass Fehler passieren, dass das menschlich ist, auch über psychologische Sicherheit letzten Endes schon ein Bewusstsein haben und umso leichter ist es, das auch übergreifend zu machen. Je mehr noch Masken und Machtspielchen und so weiter im Spiel sind, glaube ich, umso mehr sollte man erstmal schauen, okay, was ist jetzt der sichere Bereich? Also im Prinzip geht's da ja am Ende, wenn wir über psychologische Sicherheit sprechen, wo fühle ich mich oder fühlen wir uns aktuell psychologisch sicher genug, mit dem Thema anzufangen? Und da, wo ich mich psychologisch sicher genug fühle, damit anzufangen, da würde ich anfangen. Und das kann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann, wenn es eher ein kleineres Unternehmen ist, Startup-mäßig, kann es auch sein, dass ich gleich sage, ich mache mit allen. Und vielleicht bei größeren Unternehmen ist es vielleicht erstmal sicherer oder fühlt es sich vielleicht erstmal sicherer an, wirklich im kleineren Kreis zu starten.
Mhm. Also ihr habt ja mit den Führungskräften angefangen, damit sich das so ein bisschen runterkaskadiert wahrscheinlich. Wenn du auf eine Teamebene schaust, würdest du sagen, setzt euch erstmal ohne eure Führungskraft zusammen oder würdest du Team immer mit Führungskraft denken und diesen Schritt müssten alle schon von vornherein?
Wir haben schon das auch mit den Führungskräften gemacht, weil ich habe eine Sache beobachtet und die beschäftigt mich auch heute manchmal noch. Wenn wir jetzt bei den Workshops waren, auch bei den Fehlerkultur-Workshops, wir haben ja über 200 Führungskräfte da in dem Workshop gehabt, dann habe ich oft beobachtet, dass Führungskräfte in dem Workshop saßen und gesagt haben, sag mal, Theresa, war mein Chef eigentlich auch hier? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die oft gestellt wird, gerade wenn es um Kulturthemen geht. Und dann merke ich eigentlich, dass der Inhalt, den ich vermitteln will, noch gar nicht angekommen ist. Weil eigentlich will ich ja vermitteln, hey, wir haben alle ein Gehirn, wir haben alle ein Nervensystem und wir sind alle so zum Thema Fehler geprägt und es ist völlig normal, dass wir erstmal so reagieren. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass der Chef auch nur ein Mensch ist als Mitarbeiter oder als Führungskraft, die eine höhere Führungskraft drüber hat. Und das finde ich immer total wichtig. Deshalb finde ich es gerade beim Thema Fehlerkultur total wichtig, eigentlich die Führungskräfte mit reinzunehmen, weil wir einfach sagen müssen, hey, wir müssen mehr in Augenhöhe kommen. Plus, und das finde ich auch immer wichtig, wenn wir über Fehlerkultur sprechen, geht es ja dann auch darum zu erkennen, wenn ich die ganze Zeit sage, hey, mein Chef und er macht es nicht und warum macht er das nicht und der soll doch jetzt endlich mal sich anders verhalten, dann kann ich ja immer mal reflektieren, was habe ich denn in dem Moment für eine Fehlerkultur? Und das ist sowas, was, glaube ich, wenig passiert in Unternehmen. Oft heißt es immer nur, der Fisch stinkt vom Kopf und da ist sehr viel dran. Aber was mir oft zu wenig passiert, ist auch zu schauen, viele Mitarbeiter gehen dadurch auch in so eine Opferhaltung rein und warten auf den Retter. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass durch das Ganze der Fisch stinkt vom Kopf nicht manche Mitarbeiter auch zu sehr in die Opferhaltung gehen. Und daher, glaube ich, finde ich das total wichtig, dass die Führungskräfte durchaus dabei sind und auch die Mitarbeiter verstehen, hey, auch eine Führungskraft ist nur ein Mensch.
Ja, also diese Haltung kenne ich komplett. Wir begleiten ja Führungskräfte-Feedbacks in Teilen, wo ja die Mitarbeitenden die Gelegenheit bekommen, da in irgendeiner Form die Führungsarbeit zu bewerten. Und dann, wenn wir danach dann in Folgeprozesse reingehen, sitzen die sich oft so hin und so, ja, die Führungskraft muss jetzt mal. Und das Erste, was wir im Prinzip immer sagen, Führung ist keine Einbahnstraße. Welchen Anteil leistet ihr denn? Es geht hier nicht um, so agiert die Führungskraft, nicht nur, sondern es geht darum, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Funktioniert sie oder funktioniert sie nicht? Und dazu tragen beide ihren Teil zu bei. Ne? Also das ist, ich kenne diese Situation, ne? Diese Haltung, so die Führungskraft und ich bin das Opfer und die muss ich jetzt ändern. Es ist wirklich fast, also ein derart verbreitetes Bild, was auch ganz schwierig ist, aus den Köpfen wieder rauszubekommen, weil es ist verfestigt. Ne? Also auch wahrscheinlich mit sozialisationsbedingt, kenne ich auf jeden Fall nur zu gut, dass das erstmal die Grundhaltung ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ja, wahrscheinlich würde ich die Einschätzung teilen, dass man als Führungskraft mit reinsehen sollte. Hat ja mehrere Effekte. Ne? Zum einen, das wird das Bild verfestigt, die Führungskraft macht auch Fehler, die bringt sie hier auch mit ein.
Ja.
Das ist der eine Effekt. Und das andere ist, dass vielleicht so bestimmte Dinge wie so eine Obrigkeitshörigkeit, die über das Maß hinausgeht, tatsächlich abgebaut werden kann.
Ja, und das finde ich halt so spannend an dem Thema Fehlerkultur, dass es da eigentlich möglich ist, das mehr und mehr aufzubrechen, genau dieses Muster mit der Opferhaltung, weil ich halt genau dort dahin komme und sagen kann, hey, auch der Chef macht Fehler und wir wollen ja eine positive Fehlerkultur haben. Also da kann ich eigentlich, also gerade mit dem Thema Fehlerkultur kann ich eigentlich gut schaffen, dieses Muster aufzubrechen.
Wenn wir jetzt mal gemeinsam einen Blick zurückwerfen. Ne? Du hast ja so ein bisschen beschrieben, wie ihr vorgegangen seid. Ihr habt erstmal Wissensvermittlung betrieben, dann habt ihr versucht, das Ganze ein wenig auszurollen und auf möglichst viele Führungskräfte zu verteilen, das Wissen. Wenn du jetzt zurückblickst, an welchen Stellen würdest du anders vorgehen, wenn du jetzt nochmal den Auftrag hättest, in so einem Konzernkontext das Thema Fehlerkultur voranzubringen oder das Thema positive Fehlerkultur voranzubringen?
Vielleicht, also ich habe da mehrere Gedanken zu. Ich habe da einen Gedanken zu, wo ich noch gar keine Antwort drauf habe, aber ich möchte es trotzdem sagen, weil mich das tatsächlich sehr beschäftigt auch, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Und was mich auch beschäftigt hat, als ich damals bei BMW war, genau in dem Projekt, das ist diese große Herausforderung, dass wir ja gefühlt jedes Jahr das Hamsterrad um 3-5% schneller stellen. Mhm. In den, also zumindest war meine Wahrnehmung damals immer so und in Unternehmen. Gleichzeitig diese Reizüberflutung an Informationen gefühlt auch nicht weniger wird. Und was mich halt sehr beschäftigt, ich bin ja inzwischen Nervensystemcoach, meiner Wahrnehmung nach sind die meisten Nervensysteme, die ich heutzutage sehe, einfach in einem chronischen Stressmodus. Mhm. Und es wird sehr, sehr stark, ist es irgendwie normal, viele Leute spüren es aber irgendwie auch und merken auch, dass sie eigentlich drunter erschöpft sind und sehnen sich vielleicht auch nach mehr Ruhe, aber irgendwie ist es auch normal und ein bisschen hip, wenn man ne, busy ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber für, um so eine Veränderung, wirklich Kulturveränderung in ein Unternehmen zu bringen, ne, die einer der schlechtesten Voraussetzungen. Mhm. Und das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe. Jetzt sind die Menschen bei uns im Workshop und gehen danach aber wieder in ihren mega stressigen Alltag, kriegen hier den Anruf, dass ein Mitarbeiter krank ist, kriegen dann da irgendwie noch eine Präsentation, die jetzt schnell noch fertig werden muss. Und wie viel Zeit habe ich denn dann noch, diese Inhalte in meinen Alltag zu integrieren? Weil das Gehirn und das Nervensystem braucht ja neue Erfahrungen. Wenn ich nur jetzt total unter Druck bin, total im Stress bin, dann sagt mein Gehirn und Nervensystem, ich nehme lieber wieder meine alten Verhaltensweisen, weil die kosten mich auch in dem Moment weniger Energie. Mhm. Und die haben sich ja die letzten Jahre auch irgendwie, haben die ja mein Überleben gesichert. Weil am Ende geht es beim Thema Nervensystem ums Überleben sichern. Mhm. Also sagt das Gehirn, ich nehme meine alten Verhaltensweisen. Wenn ich jetzt aber dann halt aus meinem Workshop komme, dann habe ich vielleicht 3 mega stressige Wochen, dann habe ich 3 mega stressige Wochen lang immer mein altes Verhalten wieder gehabt. Ja, dann nach 3 Wochen erinnere ich mich gar nicht, dass ich da irgendwann mal einen Workshop hatte. Und ja, was davon habe ich dann wirklich umgesetzt? Mhm. Und da ist eine große, große Frage, die ich mir aktuell immer stelle. Wie schaffen wir es eigentlich, dass in den Unternehmen wieder mal ein bisschen mehr Raum für Integration ist? Mhm. Dass die Menschen wieder Raum für Integration haben? Die fehlt meiner Meinung nach. Und das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich, ja, ohne dass ich da eine Antwort drauf habe. Ich habe immer die letzten Jahre bei BMW oder die letzten Monate bei BMW habe ich immer zu meinen Chefs gesagt, ich glaube, wenn wir all die Meetings weglassen, wo die Maßnahmen am Ende eh nicht umgesetzt werden, dann haben wir alle genug Zeit. Mhm. Gleichzeitig weiß man das aber immer erst hinterher. Aber das ist so die Frage, wie schaffen wir es, dass wir wieder mehr Zeit haben, um dann auch wirklich diese Dinge in unseren Alltag zu integrieren? Mhm. Weil das Gehirn oder wir brauchen dafür Zeit und das Gehirn braucht auch dafür diese Integrationszeit.
Super spannend, weil ja eine häufige Reaktion aus Organisationen auf Stress und Überlastung ist ja, wir stellen den Menschen ein Resilienztraining zur Verfügung. Mhm. Also das ist ja dann komplett kontraproduktiv, wenn man ihnen danach nicht sagt, okay, 2 Wochen, 3/4 Stelle oder wie auch immer man das jetzt ausgestalten möchte, aber bringt ja genau, verpufft ja in dem Moment, nach dem, was du gerade beschrieben hast.
Ja, meine Wahrnehmung ist es, dass einfach sehr viel von den Sachen, also wenn jemand intrinsisch motiviert ist, dann wird es vielleicht nochmal etwas mehr sein, weil der halt sagt, okay, ich nehme mir jetzt trotzdem die Zeit. Mhm. Aber wenn jemand nicht intrinsisch motiviert ist, dann bin ich sicher, verpufft es zu 100%. Mhm. Und da gibt's aber natürlich auch Möglichkeiten, ne, zu gucken, wie kann man das aufbauen. Also deshalb finde ich es halt mega, mega wichtig, sich darüber, wenn man jetzt sagt, man will das in ein Unternehmen bringen, erstmal zu gucken, schafft man es wirklich, den Alltag zu entstressen? Okay, schafft man jetzt vielleicht nicht. Also braucht man viel Wiederholung. Also braucht man eher immer wieder viele kurze Reize, wo dann doch der Mensch daran erinnert wird. Mhm. Das ist ja aber auch das, was wir versucht haben, nachdem wir diese Initial-Workshops gemacht haben, dass wir gesagt haben, so jetzt überlegt euch selber mal. Aber da würde ich tatsächlich heute noch wesentlich mehr, also ich habe damals schon mit Psychoedukation gearbeitet, aber ich würde noch mal mehr mit Psychoedukation arbeiten, damit die Menschen halt wirklich verstehen, was es für Veränderung wirklich braucht. Und dass es halt nicht ein Workshop ist, dann können wir das einen Haken dran machen und in unserem Zielepapier für das ja sagen, grüne Ampel, sondern dass es halt einfach mehr als einen Workshop gibt und dann grüne Ampel. Mhm. Ja. Plus, also was ich auch machen würde, wo ich inzwischen gute Erfahrungen habe, ist, Und das ist auch manchmal nicht leicht beim Kunden durchzusetzen, aber einfach sich auch für die Workshops noch mehr Zeit zu nehmen. Mhm. Ich war bei BMW sehr stark davon geprägt, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit. Mhm. Und ich würde sagen, so war auch ein bisschen unser Workshop. Mhm. Und ich würde mir mehr Zeit nehmen, aus mehreren Gründen. Einerseits habe ich gemerkt, dass manche Inhalte dann einfach auch noch mehr Zeit brauchen, dass die Menschen wirklich überhaupt erstmal in diese Selbstwahrnehmung und in dieses Spürbewusstsein kommen. Mhm. Also und vielleicht, um mal ein konkretes Beispiel zu machen, was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel bei dem Workshop eine Frage gestellt, was ist meine erste innere Reaktion auf einen Fehler von mir? Und wenn ich darüber spreche, ist mir das total klar, bei der ersten inneren Reaktion geht es vielleicht darum zu sagen, der Herzschlag steigt, meine Atmung wird flacher, ich werde knallrot, keine Ahnung, was halt passieren kann, wenn wir einen Fehler haben. So, und habe aber dann als Antwort in den Workshops gesehen, dass das vielen halt gar nicht so klar war. Also irgendjemand hat da mal hingeschrieben, er hätte seine erste innere Reaktion auf einen Fehler von sich wäre ein Ishikawa-Diagramm. Das ist auch ein Problemlösetool. Und dann denke ich mir so, ah ja, spannend. Und da merke ich, da würde ich mir viel mehr Zeit nehmen, dass wirklich diese Selbstwahrnehmung, dieses Spürbewusstsein vertieft wird. Weil meine persönliche Beobachtung ist, dass das viele Menschen eigentlich heutzutage ja verloren haben. Und gleichzeitig ist das aber der Ankerpunkt, wo wir ansetzen beim Thema Fehlerkultur, mitzubekommen, was passiert da eigentlich in mir.
Ja, auch das kenne ich aus unserem Beratungsalltag. Wir versuchen ab und zu mal, wenn es um kritischere Themen geht, mit gewaltfreier Kommunikation in Teams oder Organisationen reinzugehen. Und das schaffen vielleicht 10% der Menschen, mit denen wir da zu tun haben, Gefühle zu benennen und dahinterliegende Bedürfnisse. Da ist gähnende Leere, wenn man es wenn man es so ausdrücken möchte. Also das ist für mich wirklich beeindruckend. Also das haben wir als erwachsene Menschen einfach verlernt an ganz vielen Stellen. Und es ist ja relevant, um verstehen zu können, warum bin ich jetzt gerade gereizt, weil ein Bedürfnis verletzt ist, oder? Oder allein schon das zu merken, ich bin jetzt gerade gereizt, ist ja schon ein erster Schritt.
Ja, genau. Und da, ich meine, da sind wir auch immer schnell, wenn wir halt mehr diese Wahrnehmung haben, dass wir dann über die anderen lächeln. Und da finde ich es halt aber auch immer, also das habe ich früher auch immer gemacht, aber was ich halt heutzutage immer wieder mir bewusst mache, hey, derjenige hat vielleicht diese Referenzerfahrung gar nicht. Der weiß auch gar nicht, wovon ich spreche, wenn ich darüber rede. Mhm. Und mir das bewusst zu machen, dass das vielleicht einfach nicht, also dass derjenige einfach nicht weiß. Und das ist ja die große Herausforderung. Viele Menschen haben bestimmte Referenzerfahrungen gar nicht. Wie könnte es sein, wenn wir menschlicher zusammenarbeiten, mehr im Flow, statt nur aus dem Stress zusammenzuarbeiten? Wenn ich diese Erfahrung gar nicht habe, dann denke ich mir, wovon labert die Frau da eigentlich? Mhm. Und sich da halt mehr Zeit für zu nehmen und dann halt letzten Endes auch erfahrungsorientierter da noch zu arbeiten. Das ist meine Erfahrung, dass es weniger, also klar, wir brauchen immer die kognitive Ebene, die Psychoedukation, damit es erstmal die Tür öffnet, aber dann eigentlich sehr stark erfahrungsorientiert zu arbeiten. Das ist das, was ich heutzutage anders machen würde, weil das Gehirn braucht ja die neuen Erfahrungen, um dann auch was anders zu machen. Und dann würde ich halt auch in so Workshops versuchen, erfahrungsorientierter zu arbeiten, dass die erste neue Erfahrung vielleicht in dem Workshop schon passiert.
Mhm. Wenn ich mich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, was sollte ich deiner Meinung nach tun, lesen, hören, sehen? Was sind so Punkte, die dich da inspiriert haben, da in Teilen so einen klaren Blick drauf zu bekommen? Was hat bei dir vielleicht auch diese Verknüpfung hergestellt zu dem Haltungsthema, was du ja so ein bisschen mit reingebracht hast und dem Bezug zu den eigenen Gefühlen? Was waren da für dich die Impulsgeber?
Also erstmal ein Buch, was ich direkt am Anfang gelesen habe, was ich mega gut fand, um mal so grundsätzlich die ganze Bandbreite zum Thema Fehlerkultur, und da sind tatsächlich auch die Methoden drin zu verstehen, ist ein Buch von Elke Schüttelkopf, also gerne die auch nochmal googeln, die hat, glaube ich, auch ein paar Podcasts gesprochen, Elke Schüttelkopf, und da gibt's wirklich so ein kleines Pocket-Guide-Buch zum Thema Fehlerkultur. Mhm. Das hat mir damals mega geholfen, und dann habe ich ein Hörbuch damals angehört, das heißt Crash-Kommunikation. Mhm. Und da in dem Buch werden verschiedene Flugzeugabstürze analysiert und dann auch geschaut, ja, was ist denn da eigentlich passiert, dass halt am Ende dieser dieses Flugzeug abstürzen konnte. Und das hat mir auch noch mal mega geholfen, auch an der einen oder anderen Stelle wirklich echte Augenöffner. Mhm. Also ohne, dass ich da jetzt was teasern will, fand ich echt gut. Und dann glaube ich, diese ganzen, weil du jetzt sagst, mit Emotionen und so weiter, das ist, glaube ich, tatsächlich was ich nirgendwo gelesen habe, sondern was mir irgendwie in mir dann sehr klar war, mhm, irgendwann, dass es dahin muss, weil ich einfach damals auch schon eine Coaching-Ausbildung hatte und dementsprechend einfach da so diese Brücke für mich geschlagen habe. Und was ich aber gerade zum Thema Fehler, weil das Fehler ist ja auch sehr schambehaftet, jetzt ist Scham wieder so ein großes Wort, aber eigentlich haben wir ja oftmals Angst, Fehler zu machen und oftmals, also Scham ist ja grundsätzlich dieses Gefühl, ich bin falsch und dann gibt's noch Schuld, da habe ich dann das Gefühl, ich habe etwas Falsches gemacht und deshalb finde ich auch so Themen, so grundsätzlich sich auch mal mit Scham zu beschäftigen, finde ich mega spannend und da finde ich oder empfehle ich immer wieder gerne den Klassiker von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Brené Brown ist ja eine Schamforscherin. Und Verletzlichkeit macht stark ist für mich so ihr Klassikerbuch, wo es wirklich darum geht, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich mal Dinge von mir zeige, die ich vielleicht unangenehm finde, wo ich vielleicht Angst davor habe, dass die anderen mich danach ablehnen und. Weil diese Erfahrung zumindest habe ich in meinem Leben gemacht. Ich habe früher über manche Sachen gar nicht geredet und inzwischen rede ich da sehr, sehr schnell drüber. Wir hatten es eben erst noch. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist für mich total entlastend, wenn ich diese Masken nicht mehr aufsetzen muss und wenn ich nicht mehr dafür sorgen muss, dass, oh Gott, hoffentlich kriegt es keiner mit und hoffentlich findet es keiner raus. Für mich ist es total entlastend und wenn wir halt das mehr und mehr merken, ah, okay, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt einen Fehler von mir zugebe, so wie jetzt mit meinem Wecker die Geschichte eben, wo ich den Wecker irgendwie nicht gestellt oder was auch immer da passiert war. Denn ich da, wenn ich halt solche Sachen mache, das finde ich halt mega, mega spannend. Also deshalb würde ich noch das Thema Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown reinnehmen.
Wenn du jetzt sagen würdest, nehmen wir mal unsere Zielgruppe sozusagen, mittelständisches Unternehmen hat jetzt das Ziel, Fehlerkultur voranzubringen. Was wären aus deiner Sicht so die ersten Schritte, die sie angehen sollten? Ne? Welche drei Dinge kann man jetzt sozusagen, wenn man das hier gehört hat, welche kann man direkt in seine Organisation reintragen und dort umsetzen? Mhm.
Das ist eine gute Frage, weil ich bin so eine Komplexdenkerin, die dann oft so sehr komplex auch schon spürt, was man alles bedenken muss. Also wenn ich jetzt mal wirklich die drei Dinge nehme. Ich glaube, erstmal ist es wirklich wichtig, sich zu schauen, haben wir wirklich gerade die Kapazität dafür? Also wirklich sich ehrlich anzuschauen, haben wir das gerade? Weil ich finde einfach, viel zu viele Projekte werden zu schnell gelauncht und dann versanden sie. Und ich finde es mega wichtig und das habe ich auch und das ist vielleicht auch schon der zweite Punkt, weil was ich bei BMW beobachtet habe, wir hatten irgendwann einen Führungswechsel drin, sodass der Auftraggeber von dem Projekt irgendwann nicht mehr da war. Und er hat zwar gesagt, dass er das Thema super findet und dass wir an dem Thema weiterarbeiten sollen und. Aber man muss sagen, er hat dem Thema keine Aufmerksamkeit mehr gegeben. Also er hat das nicht mehr auf seine Agenden gesetzt, er hat nicht mehr gesagt, er will das auch irgendwie regelmäßig gereviewt haben und. Und dann hat man gemerkt, ist einfach bei vielen die Energie mehr und mehr rausgegangen, weil, und das ist auch eine Herausforderung in der heutigen Zeit meiner persönlichen Wahrnehmung, Führungskräfte haben so viel zu tun, die könnten auch 48 Stunden am Tag arbeiten. So. Und jetzt ist ja die Frage, welches Thema lasse ich unten runterfallen? Und wenn eine Führungskraft einem Thema keine Aufmerksamkeit gibt, ja, dann weiß ich doch, welches Thema ich unten runterfallen lasse, außer ich bin intrinsisch motiviert. Also das heißt wirklich, sich zu überlegen, haben wir die Zeit? Und dann halt der zweite Punkt, will ich das als Chef dieses Unternehmens, will ich das? Und wenn ich das will, bin ich auch bereit, dem Aufmerksamkeit zu geben. Also das sind für mich eigentlich so die ersten zwei Sachen. Weil wenn man das nicht macht, dann kann man auch einiges schaffen in einem Unternehmen, aber es wird nicht mehr so wirksam und es entsteht auch mehr Frust, weil einfach Leute versuchen, was zu treiben und dann gibt's nur einen Teil, die mitziehen und dann wird auch die Kluft immer größer zwischen den intrinsisch Motivierten und die halt sagen, nö, ich habe wichtigere Dinge zu tun. Deshalb finde ich das mega, mega wichtig. Und dann würde ich auch wirklich erstmal mit dem höchsten Führungskreis starten und mit denen letzten Endes erstmal in Dialog dazu gehen. Und wie ich das genau mache, mache ich das über einen Workshop oder mache ich das einfach wirklich über einen Dialog, einfach mal in so einem Kreis, haben wir Lust auf das Thema, das wäre jetzt mal mein Start. Und da bin ich jetzt noch nicht sehr wirksam und weit gekommen, aber trotzdem, das sind für mich die wichtigsten Sachen.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Theresa, für die spannenden Einblicke in deine Erfahrungen mit dem Thema. Wir bleiben ja im Rahmen des Roundtables in Kontakt. Ich freue mich auf weiteren Austausch dazu. Das ist ja immer beim Thema psychologische Sicherheit auch ein Kernthema. Das heißt, wir werden noch das ein oder andere Mal darüber sprechen, schätze ich. Vielen Dank und dir noch einen wunderschönen Tag.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.